So, 1, 2, 3, 4.
1, 2, 3, 4, hallo.
Pension Schöller.
Ich begrüße heute in der Pension Schöller Hosea Ratschiller. Hallihallo.
Hallo, wollen wir per Sie sein oder per Du?
Ich glaube, wir nehmen per Sie, so sind wir es okay. Gewohnt.
Ja.
Hosea, wir beginnen mit der Frage, die jeder Kabarettist schon mal gehört hat. Wie bist du eigentlich zum Kabarett gekommen?
Nachdem ich lange Zeit mit einem Partner gemeinsam, dem Lukas Tagwerker, mir eingebildet habe, wir machen Performance-Kunst und Avantgarde-Theater, hat irgendwann der Martin Buntig angefangen, mich zu verhöhnen dafür und dann immer treffsicherer. Und irgendwann war ich dann sozusagen gekränkt genug, um zu sagen, jetzt mache ich ein Soloprogramm. Und dann habe ich den Chef vom Kabarett Niedermayer getroffen, den Andreas Fuderer, okay. Und habe ihn gefragt, Fu, sein Spitzname, Kabarett, das ist das, wo die Pensionisten drin sitzen und auf der Bühne steht, wer der so tut, als wäre er älter als er ist und erzählt ihnen, was sie hören sollen, wollen. Was soll ich dort? Und dann hat er gesagt, ja, Kabarett macht man dann, wenn man das Gefühl hat, man hat was zu sagen. Und damit hat er mich natürlich sofort durchschaut und bei meiner Eitelkeit gepackt und dann mein erstes Solo-Programm gemacht.
Okay, so war das. Das klingt nach dem optimalen Einstieg.
Ja, das war, also besser geht's nicht. Genau, es hat auf Anhieb funktioniert und seitdem...
Es hat auf Anhieb funktioniert, das kann man so sagen.
Seitdem ist es ein traumtänzerisch-luftwandlerisches Vergnügen, das nicht enden wolle in der Quelle der Freude und der Leichtigkeit.
Man sieht es dir an, wirklich.
Vielen Dank.
So jetzt als
ich nehme das als Kompliment.
Ja, so was gemeint.
Ja.
Aber wir kennen uns ja schon sehr lange, nämlich von Radio FM4. Und damals hast du noch gar nicht Kabarett gemacht. Also der Weg hat eigentlich übers Radio geführt.
Genau, das Radio war damals so eine Einbildung von mir, dass man dort hingehen sollte, weil ich war ein riesengroßer Fan von Stermann und Grissemann und von Projekt X. Und haben mir gedacht, die coolen Sachen, die entstehen bei Radio FM4 und habe dann angefangen dort zu arbeiten und aber gemerkt, dass Stermann und Grissemann und Projekt X schon cool waren, bevor sie zu FM4 gegangen sind und dass man nicht dort zur Coolness ausgebildet wird.
Mhm. Und aber jetzt warst du schon dort.
Und jetzt war ich schon dort und dann bin ich halt geblieben.
Hast du irgendeine Ausbildung gemacht?
Ich war tatsächlich auf der Universität aus Respekt vor meinen Eltern, die jeweils studiert haben. Meine Mutter war überhaupt die erste in ihrer Familie, die studiert hat, und mein Vater war, glaube ich, der erste, der nicht Jurist war und sich getraut hat, was anderes zu studieren, wo man dann arm ist, wenn man das studiert hat. Und sie haben beide einen großen Stolz gehabt, großen akademischen Stolz, und das habe ich sehr respektiert und habe mir dann nicht getraut, eine Schauspielausbildung zu machen, was ich eigentlich gern gemacht hätte. Und war auf der Uni und habe dort Geschichte und Philosophie und Theaterwissenschaft studiert.
Aber das heißt, du hast schon von klein auf mehr oder weniger den Zug zur Bühne gehabt.
Ja, also ich hab nie einen Berufswunsch gehabt. Also ich wollte nie Feuerwehrmann oder so. Das habe ich nie, war nie eine Idee von mir, sondern ich war mit 7 in meinem Zimmer und habe Platten von Prince gehört und geglaubt, so könnte man werden, und bin auf mein Bett rumgesprungen, und das war eigentlich, da war eigentlich alles andere schon
da verloren. War alles klar eigentlich.
Ja, genau.
Wunderschönes Bild eigentlich.
Ja.
Obwohl wir uns schon so lange kennen, das habe ich noch gar nicht gewusst. Du mit 7 als Prince.
Du hast aber viel vergessen, glaube ich.
Das glaube ich nicht.
Wäre aber besser, glaube ich.
Hast du abgesehen?
Jetzt kommen schon die Dirty Old Man Lacher, oder? In dem Stadium sind wir jetzt also, ja.
Aber bleiben wir noch ganz kurz bitte bei diesem Bild. Wer waren denn dann in weiterer Folge deine Vorbilder so in jungen Jahren?
Ich habe sehr super gefunden Bon Jovi, Alexander Bisenz. Ich meine, man muss dazu sagen, ich bin in Klagenfurt geboren und das Einzige von der weiten Welt, was ich mitgekriegt habe damals, war der Kurier. Das war so, das urbanste und weltläufigste, was es in Klagenfurt überhaupt zu kriegen gab. Ich meine, da muss man dazu sagen, das war so Anfang der 80er Jahre und die Leute haben sich auf der Straße noch mit Heil Hitler gegrüßt, ganz normal. also schon die Älteren tendenziell. Aber
wirklich, hast du das so mitbekommen?
Ja, schon. Auch im Gasthaus und so war das noch ganz, und dann immer die Mutti, die sagt, geh Vati, sei ruhig, pst.
Okay.
So, das war noch ganz normal. Okay. So. Und Kronenzeitung, und das war eigentlich schon avantgardistisch fast ein bisschen. Und der Kurier war überhaupt das Ärgste. Und ich bin halt in einem Kurierhaushalt aufgewachsen.
Verstehe. Aber hast du das damals so als beengt schon wahrgenommen, oder war es halt einfach so?
Das war einfach so. Und ich habe es gar nicht als speziell beengt wahrgenommen, weil ich ja nicht gewusst habe, was es noch alles gibt. Und weil ich bin halt in so einem studentischen Milieu aufgewachsen. Meine Eltern waren sehr jung, wo ich geboren worden bin, 21. Und links und die Klagenfurter Uni war damals wirklich im deutschsprachigen Raum Ort des Diskurses. Also zum Beispiel der Žižek war dort und hat so Gastvorlesungen gegeben, und der Vogel, der jetzt so als Kulturwissenschaftler für Furore sorgt, und der Robert Schindl hat Poetikvorlesungen gehalten und so weiter. Mhm. Und das war so das Milieu, und eigentlich so beengt und Bigotterie und sowas, das habe ich eigentlich erst in Wien kennengelernt, wo wir nach Wien gezogen sind.
Wirklich, wahr?
Ja, weil da waren dann plötzlich, wenn man zu Freunden gegangen ist, musste man vor der Tür die Schuhe abputzen, und drinnen hat es eine Couch gegeben, und man hat sich die Hände gewaschen vor dem Mittagessen und so, und das habe ich alles nicht so gekannt.
Das macht man in Kärnten nicht
so. Nein, in Kärnten schon, aber halt nicht dort, wo ich aufgewachsen bin. So, das hat man bei meinen Großeltern gemacht, solche Sachen.
Wirklich? So, also, das war Hippie-WG, mehr oder weniger.
Ja, Hippie nicht, sondern politisch. Also so, das waren so Kommunisten, kann man sagen. So Linksradikale, meine Eltern.
Okay.
Meine Mutter mehr als mein Vater. Mhm. Und ich bin dann bei meinem Vater aufgewachsen, größtenteils. Mhm. Und in Wien, genau, in Wien habe ich dann kennengelernt, katholische Jungscha und solche Sachen. Und meine Freunde da waren dann Jungscha-Gruppenleiter und solche Sachen. Und das war ich dann halt da.
Wirklich, du warst Jungscha-Leiter?
Das war meine Rebellion gegen mein Elternhaus, war die katholische Jungscha.
Verstehe.
Ja. Six, was aber du halt ernsthaft alles erfährst über mich,
gell? Aber, Prinz, ja,
katholische Jungscha.
Ja, genau. Ja. Du steigst in meinem Ansehen zusehends. aber ernsthaft, also ja, katholische Jungscha, wie kommt es dazu?
Der Lukas, den du auch kennst, und mein Freund Michi, die waren beide bei der Jungscha. Und dort gab es halt einen Raum, wo man sein konnte und wo man tun und lassen konnte, was man will, mit einem Tischtennistisch und so einem Pfarrkeller, in dem hat es CD-Player gegeben und Boxen, und da konnte man Partys machen. Mhm. Und dort haben wir uns aufgehalten.
Aber das ist interessant, weil ich kenne total viele Leute, die sagen, dass so katholische Jungscha das erste Mal ein bisschen einen Freiraum gegeben hat, so in den Anfängen der Jugend, sage ich jetzt mal. Das war bei dir dann auch so?
Also mein Mangel an Freiraum war nicht groß, sondern also bei mir war es eher so, dass dieser Freiraum dann irgendeine Art von Reglementierung erfahren hat durch die katholische Jungscha.
Und der war aber angenehm scheinbar.
Der war sehr, sehr angenehm, ja, weil da waren Erwachsene, die so gesagt haben, wann es jetzt Schluss ist oder so.
Mhm. Und das war neu für die?
Das war relativ neu für mich, und dass ein Freiraum überhaupt etwas ist, was man sich irgendwie nehmen muss, das war mir nicht so bewusst, das war mir erst in Wien. Habe ich erst in Wien kennengelernt. Okay. Ich habe Kärnten nie als Provinz wahrgenommen, bis ich so 25 war oder so. Und halt eben bei FM4 erstmals, und dann gemerkt habe, dass sozusagen die kulturelle Infrastruktur, dass da irgendwie jetzt das mehr drin wäre.
Verstehe. Ja, verstehe. Ja. Aber das heißt eigentlich, du hast das erst aus der Distanz so wahrgenommen.
Gleich, weil wir sind umgezogen nach Wien, da war ich 9, und meine ganze Jugend habe ich mir eigentlich nach Kärnten zurückgesehnt, obwohl Wien natürlich ein fantastisches Angebot bietet, aber das war mir immer zu viel. Also so, ich war auch vorm Flex und auf Konzerten und so.
Das war dir zu viel?
Ja, das war mir irgendwie zu arg, und ich habe mich nicht so richtig getraut und habe den zweiten Bezirk nur verlassen, wenn es unbedingt sein hat müssen. Und so.
Mhm. Aber das ist ja günstig, weil das Flex grenzt ja gleich an den zweiten.
Genau, ja. Und das war so die Grenze in meiner Welt. So,
verstehe.
Donaukanal.
Also zweiter Bezirk und Flex, das war genau. So deine Jugend.
Ja. Mhm.
Aber Armin, nur ganz kurz zu Kärnten vielleicht. Hast du geglaubt, dass in Kärnten besser wäre, weil weniger los ist oder weil trotzdem immer nur mehr Freiräume möglich wären?
Ich glaube, es hat viel damit zu tun gehabt, dass es einfach für mich übersichtlicher war und dass sozusagen, dass ich dort schon gewusst habe, wo die lässigen Leute sind und die, denen man vertrauen kann und die an was Interessantes zeigen können und wo man sozusagen sich selber entdecken kann, um es ganz romantisch zu formulieren. Und in Wien war halt sehr viel sozusagen Trial and Error. Also da habe ich echt viel ausprobiert und es war oft gar nicht so toll, wie es auf den ersten Blick ausgeschaut hat. So.
Ah ja, okay.
Und nur weil man dieselbe Hose anhat und denselben Pullover, heißt das noch nicht, dass man sich viel zu sagen hat und so. Und, und genau, und ich habe lang gesucht und FM4, eben, das war so unser Ausgangspunkt jetzt gerade. Das war dann so das, wo ich mir am sichersten war, dass dort was stattfindet, was für mich anschlussfähig ist und
verstehe.
Dann bin ich halt dorthin.
Okay, aber das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen, weil ich finde, da fehlt jetzt noch ein kleines Stück. Also vom Bier vom Flex bis zum Redaktionszimmer von FM4, da fehlt jetzt ein bisschen was. Was ist da passiert?
Da hat sich 1998 Radio Orange gegründet in Wien. Das war so das erste freie Radio, hat das geheißen. Das war so, da war das Internet noch nicht so groß und es konnte noch nicht jeder Mensch sofort einen YouTube-Kanal machen und da war das ganz was Besonderes, die Idee von Community Radio, dass man sagt, es gibt einen Radiosender und alle, die wollen, auch wenn sie gar nicht können und gar nicht wissen, wie das geht, können dort eine Radiosendung machen. Und dieser Freund von mir, dieser Lukas, den du auch kennst, der ja dann auch unser gemeinsamer Kollege bei FM4 war, der und ich, wir sind dort hingegangen und haben das Glück gehabt, dass wir bei den Ersten waren, die überhaupt dort vorgesprochen haben und dann haben wir eine Radiosendung gehabt auf einmal und da war ich 16. Mhm. Und dadurch sind wir in die Situation gekommen, dass wir dann ein Theaterstück geschrieben haben und solche Sachen gemacht haben, weil halt Leute auf uns aufmerksam geworden sind und wir halt jung und ehrgeizig und mit viel Energie ausgestattet waren.
Und würdest du sagen, dass der Antrieb damals wirklich nur dasselbe war wie damals der, mit dem du als Kind den Prince gegeben hast?
Er war unterfüttert mit einem sehr, sehr pubertären, gymnasiastenhaften Linkssein. So, so Bücher über Kuba lesen und solche Sachen und irgendwie Che Guevara-Fantasien. Und dann aber beginnend mit so einer Faszination für das Auseinanderdriften von Öffentlichkeiten. Also dass es nicht mehr so diesen klaren Mainstream gibt und dann gibt es dazu irgendwelche Alternativkeller, wo irgendwelche dunkleren Sachen stattfinden, sondern dass das sozusagen der Spalt mitten durch den Mainstream gegangen ist und dann so Figuren wie der Schlingensief, die damit gespielt haben. Und eben auf FM4 hat das meiner Meinung nach ganz viel stattgefunden, so eine Auseinandersetzung damit, was eigentlich gerade passiert medial und so dieses beginnende Auseinanderbrechen der Öffentlichkeit und diese Fragmentierung ist so ein Wort und das hat mich sehr, sehr fasziniert und da habe ich auch das Gefühl gehabt, sozusagen irgendwas zu begreifen, was ganz viele noch gar nicht begriffen haben und so, also so ein Jungsein-Gefühl
war das? Ja, ich glaube, in diesem Gefühl habe ich die kennengelernt.
Ja.
Und ich habe die generell kennengelernt als sehr originellen und kreativen Denker. Aber ich frage mich immer noch, wo genau dieser Antrieb dann hergekommen ist. Hast du dir als was Bestimmtes gesehen oder hast du das Gefühl gehabt, du musst eher im Außen irgendwas bewirken?
Das ist eine sehr gute Frage. Und ich glaube, dass mein Antrieb ganz viel der war, dass ich aufgewachsen bin in dem Gefühl, es gibt uns, die wir alles richtig machen und die Weisheit mit dem Löffel gefressen haben, aber leider halt keine Macht haben. Und dann gibt es die vielen, die alles Trotteln sind, aber halt leider die ganze Macht haben.
Okay, also dieses Wir gegen den Rest der Welt Gefühl, ja,
genau.
Das ja sehr viele Jugendliche, sage ich mal, verbindet dann oft.
Genau, und bei mir war das aber besonders stark ausgeprägt als halt Teil von Kärntner Slowenen, Kommunisten, junge Studierende in Klagenfurt. Da war mir das halt echt wirklich. Und ich glaube, dass mein Antrieb aber war, ich wollte immer gern sozusagen normal sein. Also ich hab gern Fußball geschaut und ich habe gern Skirennen geschaut und ich habe so nicht genau gewusst, wohin mit meinen religiösen Gefühlen und so. Und ich wollte gern Teil vom Mainstream sein.
Aber glaube das ich, ist doch sehr interessant, weil ich hätte jetzt genau das Gegenteil gesehen in dir. Ich hätte jemanden gesehen, der genau das nicht sein will.
Eben, aber das war halt auch nicht so easy. Ne? Das war schon ein sich abarbeiten an den eigenen Wurzeln und auch gar nicht so genau wissen, was diese Mitte ist oder dieser Mainstream. Was ist das genau?
Und wenn wir jetzt diesen Sprung machen, darf ich dir das so fragen, hast du das Gefühl, du bist in der Mitte der Gesellschaft angekommen?
das ist auch von mir der Slogan. Es war tatsächlich so, dass ich damals, wo diese Flüchtlingskrise war, habe ich das Gefühl gehabt, okay, da gibt es irrsinnig viele Leute, die tatkräftig das teilen, was ich so als Werte sehen würde, also so Menschenrechte und man hilft Leuten und in Österreich ist vieles möglich und so weiter. Und dann sozusagen dieser Wahlkampf, dieser Bundespräsidentenwahlkampf, das war dann schon sozusagen wieder ein Schritt zurück und ich habe das Gefühl gehabt, wo sich dann die Bundesregierung unter FPÖ-Beteiligung gebildet hat, das war schon so ein Erwachen, dass dieser Mainstream oder diese Mitte, wo ich das Gefühl habe, zu der habe ich mich mühsam durchgearbeitet, das ist nicht die Mehrheit. So, das war ein drastischer Einschnitt für mich zu bemerken, dass eben sowas wie Demokratie, Menschenrechte etc. Das ist es auch nicht. So. So da, wo ich mich am ehesten angekommen fühle, ist auf der Kabarettbühne, weil ich das Gefühl habe, dass ich irgendwas dort verstanden habe, nämlich, dass man es nicht für sich macht, sondern fürs Publikum. Das klingt jetzt trivial, aber das war es mir auch nicht von vornherein, dass es darum geht. Und ich glaube, dass ich da fühle ich mich am ehesten als kompatibel mit den Allermeisten.
Verstehe.
Und zweiter Punkt, als Vater.
Okay.
Das ist schon so, wenn man Eltern wird, dann wird man auf einmal Mitglied in einem Club, wo man auf einmal mit irre vielen Leuten was gemeinsam hat, nämlich Erschöpfung. Es ist wirklich so Niedergeschlagenheiten und Erschöpfungen teilt man auf einmal und natürlich auch die schönen Seiten und dieses Glück und so. Aber das ist schon so, dass man da auf einmal gehen da Türen auf in Clubräume, wo man sonst das Gefühl gehabt hat, das sind unüberwindbare Barrieren zwischen einem und den anderen.
Verstehe. Aber das heißt, du bist auf der Kabarettbühne angekommen und scheinbar richtig dort jetzt.
Ich fühle mich jedenfalls jetzt wirklich dort wohl. Ja? Also ich habe viele Kabarettprogramme gemacht, wo ich das Gefühl gehabt habe, ich versuche da Leuten irgendwas unterzujubeln oder so. Oder ich verstecke in dieser Kabarettform irgendwas, was man nicht offen aussprechen darf, weil sonst könnte es gar nicht stattfinden oder so. Und mittlerweile habe ich wirklich das Gefühl, die Geschichten zu erzählen, die ich gerne erzählen würde, und zwar ohne dass ich sie 10-mal brechen muss und mich davor schützen, dass sie auch gesehen werden.
Ja, wunderbar.
Ja, das ist schon fein, ja.
Und was sind dann deine Einflüsse momentan vor allem?
Meine Einflüsse arbeitsmäßig? Vielleicht Film und Musik, immer Musik, also eigentlich, also wenn beim Schreiben, wenn ich ein neues Programm schreiben muss, ist das immer am meisten von Musik beeinflusst.
Ah ja, also von Popmusik.
Von, in erster Linie von Popmusik, aber nicht ausschließlich. Also ich hab schon andere musikalische Spleens, die dann immer wieder auftauchen. Ja.
Also du versuchst dann eine Stimmung, die Musik erzeugt, ins Kabarett zu übersetzen.
Ja, genau. Und auch durchaus Text, also wenn Textreferenzen bei mir, wenn man sich wirklich mit Popmusik befasst, kann man wahrscheinlich in meinen Kabarettprogrammen Referenzen finden auf irgendwelche...
Ja, habe ich schon entdeckt. Ja. Der aktuelles Programm heißt Ein neuer Mensch.
Ja.
Was wären da so Referenzen?
Also ich habe sehr viel Nick Cave gehört, während ich das Programm geschrieben habe.
Wirklich? Ja. Bist du so melancholisch? Das würde man da gar nicht ansehen, würde ich sagen.
Melancholisch, ich finde, also
das Programm ist eigentlich, ja, es hat schon melancholische Seiten, stimmt, ja.
Ja. Aber das, was mir am Nick Cave fasziniert, ist überhaupt nicht die Melancholie, sondern wie der sich eben durcharbeitet zu einer Offenherzigkeit. So. Und wie der mit so Problemen wie Glauben umgeht. Und er hat zum Beispiel was erzählt einmal in einem Interview, was mich total fasziniert hat. Nämlich hat er gesagt, man baut sich so eine Identität zusammen im Laufe seines Lebens und dann passiert irgendwas. Also irgendein drastisches, einschneidendes irgendwie Schicksalsschlag oder was auch immer. Und dann zerfällt man in seine Einzelteile und dann versucht man, sich wieder zusammenzubauen, aber durch dieses Zerfallen in Einzelteile wird man so anschlussfähig für so vieles, dass dann so ein soziales Selbst, so ein sozialeres Selbst entsteht. Das ist doch
interessant.
Und das ist zum Beispiel dann ein Gedanke, das finde ich dann urinteressant und inspirierend und dann versuche ich das im Programm einzubringen.
Aber das ist doch ein guter Ausgangspunkt, oder?
Ja.
Also so ein Scherbenmeer, wie es auch die Christina Stürmer schon besungen hat.
Ja, auch, ja, könnte man annehmen, ja.
Als Ausgangspunkt für den neuen Menschen, der dann zusammengesetzt wird.
Ja, genau. Und das einschneidende Ereignis im Leben meines neuen Menschen ist, dass er draufkommt, dass er seiner Tochter überhaupt keine Ordnung weitergibt. So. Also es geht in dem Programm viel um Erziehung und ich habe nachgedacht, wie das sein kann, dass so ein kleines Mädchen wie Greta Thunberg, dass die so Hassgefühle auslöst und bin dann zu dem Punkt gekommen, dass es wirklich schlechtes Gewissen ist. Also dass man sozusagen so genau weiß, also man ist schuld dran und man übergibt sozusagen den Kindern so einen Sauhaufen. Dass man dann, wenn an jemand drauf stößt, wirklich ungehalten ist. Und wenn das dann auch noch ein Kind ist, umso mehr. Und in meinem Programm versuche ich sozusagen diesen Moment, wo einem das bewusst wird, dass man eigentlich überhaupt keine aus dem Alltag gewachsene Autorität hat als Eltern, den versuche ich in dem Programm zu bearbeiten.
Und hast du selber so eine Erfahrung hinter dir, wo du dann sozusagen als neuer Mensch hervorgegangen bist?
Ja, schon. Mehrere, ja. Also das eine war der Tod von meinem Opa. Das war für mich, da war ich 13. Und das war für mich ganz furchtbar, weil den habe ich sehr, sehr gern gehabt. Und ich glaube, dass der war, weil wir vorher über Auslöser gesprochen haben, der war ein wesentlicher Grund dafür, dass ich das Entertainment und Unterhaltungskunst mir eingeleuchtet hat.
So, ah ja, weil er selber so ein Entertainer war, oder wie?
Ja, also zum einen war er so veranlagt ein bisschen, der war so Faschingsprinz und all das und so. Und auf der anderen Seite war der, glaube ich, ziemlich geschissen zu meiner Oma, aber bevor ich ihn kennengelernt habe. Und dann ist er sehr krank geworden, also der hat so einen Hundebandwurm gehabt im Hirn. Und dadurch hat er dann nicht mehr arbeiten können und so und war daheim irgendwie festgelegt auf einfache Tätigkeiten und so. Und die Oma hat ihm dann so alles zurückgegeben. Also so, er hat nichts richtig machen können. Ne? Also wenn er abgewaschen hat, hat er es falsch gemacht. Wenn er den Salat gemacht hat, hat er es falsch gemacht. Also, und er hat dann immer versucht, sie so zum Lachen zu bringen oder so gute Laune in ihr zu wecken und ist immer gescheitert. So. Und das habe ich beobachtet.
Das klingt ja extrem, ich meine, das klingt wirklich extrem lustig. Und das hast du?
Das habe ich beobachtet und ich glaube, dass da mein Entschluss angelegt ist, dass ich das versuchen werde. Also, dass ich quasi für den Opa, dem das leider nicht gelungen ist und den ich sehr geliebt habe, dass ich das für ihn erledige.
Interessant. So. Ja, man kann nur sagen, das machst du blendend. Also, das gelingt.
Aber das war gar nicht die Frage. Und einschneidende Erlebnisse und wo der gestorben ist, das war so, da ist wirklich so eine Welt zusammengebrochen für mich. Und ich habe das Gefühl gehabt, ich habe gar kein Zuhause mehr und so. Und dann das andere positivere einschneidende Erlebnis war eben die Geburt von meiner Tochter. Das war, da war mir echt klar, okay, jetzt ist alles anders.
Verstehe. Also speziell, glaube ich, jetzt die Geburt von deiner Tochter war nicht sowas, wo du zerfallen wärst, sondern das war einfach...
Schon, ja. Also nicht ich selber, aber das, was man sich halt so zurechtlegt als Leitplanke fürs Leben, das funktioniert halt dann nicht mehr. So, also so das Koordinatensystem, das man halt als lediger FM4-Mitarbeiter lässt sich jetzt nicht nahtlos übertragen. Also zumindest nicht, wenn man dieser Aufgabe gerecht werden will.
Okay.
Vater sein.
Aber du bist ja trotzdem noch FM4-Ombudsmann, das bist du ja immer noch,
oder? Ja, das ist aus mir unbegreiflichen Gründen die Figur von den vielen, die wir ja auch teilweise gemeinsam und mit Martin Buntigam und dem Clemens Heipel und dem Lukas im Tagwerk und so weiter entwickelt haben, ist das aus irgendeinem Grund die Figur, die
überbleiben ist.
Ich habe keine Ahnung, warum.
Ja, das könnte man auch mal analysieren, aber du machst das wahrscheinlich einfach auch entsprechend gut, ja.
Das spielt hoffentlich zumindest eine Nebenrolle, aber meine These ist, dass wirklich der Hauptgrund ist, dass wir es immer pünktlich liefern.
Seit 15 Ich glaube auch, dass das total viel ausmacht. Ja? Das merke ich gerade jetzt beim Podcast auch, dass eine gewisse Pünktlichkeit auch dem Produkt selber sehr gut tut.
Ja.
Ja. Und bei den Pratersternen und bei Usus am Wasser jetzt auch wieder, da moderierst du ja hauptsächlich. Taugt dir das oder ist das sowas, wo du dazugekommen bist und jetzt machst du es einfach?
Also es hat schon angefangen aus dem Problem heraus, dass es so eine Sendung nicht gegeben hat. Also es hat viele Versuche gegeben, so ein Format, wo die Kabarettszene sich herzagen kann, im Fernsehen zu etablieren, und es ist aber nie gelungen. Und unsere These war dann, dass das daran liegt, dass es immer in einem Fernsehstudio stattgefunden hat und dass in einem Fernsehstudio die das schon gut können und die sich dort gut zurechtfinden, so einen gewaltigen Vorteil haben und die da keine Routine haben, so wahnsinnig abstinken, dass die Sendung dann unangenehm zum Anschauen ist. Und dann,
und dann
haben wir uns gedacht, wir müssen einen Ort finden, an dem die Bedingungen für alle gleich sind, sozusagen. Mhm. Und weil so eine Sendung funktioniert nur, wenn du einen Star drin hast, sonst schaut es keiner an. Und du musst sozusagen Nachwuchs drin haben, weil sonst hat sie keinen Sinn. Und das war dann so die eierlegende Wollmilchsau. Das gibt irrsinnig viele schöne Bilder her, man kann das Riesenrad filmen, man hat so ein urbanes Gefühl, es ist lokal, man hat so Nachtclub-Atmosphäre und es ist so wenig Bühne und so wenig Fernsehstudio, dass auch jemand, der das noch nicht oft gemacht hat, da 5 Minuten glänzen kann. Und das war so die Idee, und dann haben wir das ein paar Jahre lang gemacht, ohne dass es eine Fernsehsendung war. Und das war dann schon angenehm und Erfolgserlebnis, wo das tatsächlich eine geworden ist. Aber ich habe dann auch schnell gemerkt, dass ich ja da auch als Kabarettist dann was zu verlieren habe, wenn ich mich da hinstelle und das, was ich erzähle, ist Fahrt.
Glaubst du, nein, ist es oder ja nicht, so. Ist es überhaupt nicht.
Nein, ist es ja jetzt, Gott sei Dank, hoffentlich eh nicht, oder ist es nicht, glaube ich, ja. Aber es wäre ungünstig, wenn es so wäre. Ne? Also wenn das jetzt normale Moderationen wären, wo man sagt, ja, das Nächste kommt der und der. Und dann das nächste Problem ist, mir taugt ja nicht alles natürlich. Also mir taugt nicht jeder und jede, die da auftritt, das ist ja eh klar. Und ich habe aber oder zumindest nicht gleich, also ich finde nicht alle gleich toll. Ich bin nicht der ORF, sondern ich habe schon ein Vorlieben und so.
Ja.
Und ich habe dann aber so für mich die Lösung gefunden, dass ich bei allen, die dort auftreten, versuche, das zu finden, was mir an ihnen schon gefällt und was ich finde, was faszinierend und schön ist. Und das versuche ich dann anzusagen und das finde ich eine schöne Aufgabe. Aber mein Stand-up am Anfang, damit habe ich lang, also meine Einleitung, meine Anmoderation, damit habe ich lang gehadert, weil ich so ungern mit was auf die Bühne gehe, was ich noch nicht gut kann. Das heißt, extra was für die Sendung schreiben, das würde bedeuten, dass man entweder das vorher hochtestet, wie man so schön sagt, bis es dann spielbar ist, oder man verwendet alte Nummern. Und wenn man aber die alten Nummern verwendet, kann man nur einen Teil davon verwenden und man kommt gar nicht zu einem Bogen, der irgendwie die ganze Qualität zeigt oder sowas. Damit habe ich lang Probleme gehabt, da eine Rolle zu finden, und die Probleme habe ich aber on-air ablegen dürfen. Das halte ich für ein großes Privileg, dass ich sozusagen auf Sendung üben habe dürfen und lernen, wie das geht, Fernsehmoderator sein. Also mittlerweile fühle ich mich auch wohl damit, aber so bei den ersten zwei Staffeln, das habe ich mir gar nicht anschauen können im Fernsehen. Habe ich nur mir gedacht, das ist ja urpeinlich und da hört es jetzt schon auf. Was? Wie? warum sage ich nicht noch was Lustiges jetzt?
Ja, sicher.
Ja. Und wie schaue ich überhaupt aus und so? Und damals war ich ja noch so dick, weil ich habe jetzt sehr zugenommen, viele Jahre. Und das ist mir erst aufgefallen, wo ich mich im Fernsehen gesehen habe und so. Und dann, jetzt ist es besser.
Ja, es war immer, ich kann dich wirklich beruhigen, es war immer schon sehr gut, wirklich.
Danke.
Gerne. Wir haben vorher schon ganz kurz über Facebook gesprochen, weil du einer derer bist, die wirklich viel posten und sehr fundiert posten. Und ich habe schon mit Viktor Gernert zum Beispiel gesprochen in diesem Podcast und der hat mir so oft eher gesagt, du bist so jemand, der für ihn fast furchteinflößend intelligent ist. Also das entnimmt er deinem Facebook-Postings. Und ich habe auch das Gefühl, dass du für viele schon so ein bisschen eine moralische Instanz geworden bist, so durch die Aktivität auf Facebook und so weiter.
Ja, das hoffe ich wirklich sehr.
Ja, und
das ist immer günstig für einen Komiker, wenn er eine moralische Instanz ist.
Aber eben genau dahin geht die Frage ein bisschen. Wo kommt dieser Antrieb her? Ich finde, diese Postings sind wahnsinnig gut, das kann ich schon vorausschicken, und sie sind wahnsinnig fundiert. Aber ist da wirklich so ein Sendungsbewusstsein dahinter, oder hast du dann wirklich oft das Gefühl, man muss sich da jetzt einfach äußern zu bestimmten Dingen und Themen?
Also es ist eine Sucht.
Wirklich?
Okay. Und das Ganze ist ja auch dafür konzipiert, dass man danach süchtig wird, und ich bin's. Und ich habe zum Beispiel lange Zeit geraucht und ich rauche jetzt nicht mehr, weil es mich krank gemacht hat. Also, oder weil es offenkundige negative Effekte hat. Und das hat natürlich das Social Media geposte auch, aber das ist noch nicht drastisch genug, dass ich damit aufgehört hätte. Und,
ja, das ist natürlich ein bisschen kokett, aber...
Aber Moment, das ist noch nicht die ganze Geschichte. Es ist so, ich habe sehr zugenommen und das hatte den Grund, dass ich ziemlich krank geworden bin vor ein paar Jahren. Und dann war gleichzeitig dieser Wahlkampf von der Bellenhofer und es war diese Regierungsbildung und ich war eineinhalb Jahre viel in Arztwartezimmern und in mein Bett und habe wenig Kontakt mit Menschen gehabt und habe aber trotzdem das Gefühl gehabt, ich möchte mit irgendwem drüber reden und habe dann das immer dort geschrieben. Und das hat sich dann so entwickelt und als dann diese türkis-blaue Regierung sich gebildet hat, gab es plötzlich so eine Furcht davor, sich öffentlich klar zu äußern, hatte ich das Gefühl, durchaus bei Leuten, die im österreichischen Rundfunk arbeiten und bei so öffentlichen Figuren, dass ich mir gedacht habe, Und da setzt das Sendungsbewusstsein ein, dass ich mir gedacht habe, hey bitte, wir leben in einer Demokratie und in Österreich und was soll bitte passieren? Ja? Also schlimmstenfalls habe ich keine Fernsehsendung mehr, aber das kann man auch verkraften. So. Und habe mir gedacht, das ist sozusagen jetzt meine Aufgabe zu zeigen, dass das geht und dass das keine negativen Folgen hat. So. Und das habe ich dann gemacht und dann ist es ersucht worden. Und das habe ich unterschätzt, wie sehr das so wird. Und ich versuche immer wieder, weil es ja wirklich, ich schreibe ja da keine Witze. Ne? Also ich schreibe eben keine, ich schreibe ja keine Witze auf Facebook.
Im Gegenteil, es sind irrsinnig gut überlegte, fundierte und eigentlich toll formulierte Statements.
Ja, aber es sind eigentlich sind es privat Aussagen. Ne? Also es ist wie wenn, und jetzt halt durch Lockdown und so hatte ich wieder einen Rückfall, ist vorher irgendwie besser worden und da habe ich einfach wieder telefoniert mit Leuten und mit zusammengesetzt mit ihnen und dann brauche ich das nicht auf Facebook schreiben. Und jetzt ist das wieder mehr geworden, aber es ist ja für mich so, dass man denkt, das ist sozusagen für einen Betrieb ist das nicht gut. So, also das die Leute glauben ja dann, dass so ist es dann, wenn sie zu mir in ein Programm kommen oder so. Und das stimmt überhaupt nicht. Ne?
Nein, das stimmt so nicht. Aber genau deswegen hätte es mich eben auch so interessiert, ob du das als Ergänzung siehst oder
nein,
eben
schon als nicht. Nein, es ist wirklich, es ist wie die Chick vor der Vorstellung oder so.
Interessant. Das finde ich das Überraschendste eigentlich bis jetzt. Das hätte ich so nicht gedacht. Aha. Interessant. Ich glaube, wenn das fühlt, also ich hoffe, das sind, also wer immer das jetzt da hört, ich hoffe, das sorgt nicht für Enttäuschung. Weil
wieso ich glaub, sollte das für Enttäuschung
sein? Weil es eigentlich eher was sein müsste, worauf du stolz bist. Oder hätte ich eigentlich auch so gesehen, oder dass du da, dass du das
Also das Stolz ist das falsche Wort, aber was ich gemerkt habe, ist, dass ganz vielen Leuten, nämlich wirklich ganz, also das sind ja echt irgendwie ein paar tausend Leute, die das dann lesen. Und das finde ich viel.
Ja, natürlich.
Also
es
gibt irgendwie der Kollegen, die haben Facebook-Seiten, wo was weiß ich, wie viele hunderttausende Leute sind oder so. Aber ich finde, für mich ist das schon viel. Und ich habe schon Respekt davor, dass die das interessiert, was sie da schreiben. Und das freut mich auch und ich finde oft die Diskussionen interessanter, als Social-Media-Diskussionen allgemein eingeschätzt werden oder so. Also man hört oft, das ist nichts wert, dort kann man nicht diskutieren und alles sind nur rabiat. Das stimmt bei mir nicht so. Also da wird schon, und manchmal interessiert es mich ja wirklich und es sind Leute da, die haben Ahnung von Sachen, von denen ich keine Ahnung habe und das ist dann spannend. Aber es ist kein berufliches Projekt von mir, so. Sondern das mache ich beim Kochen eben im Zug, weil ich nicht lesen kann, weil mir schlecht wird. Und so.
Also es postet eigentlich eher die Privatperson, Hosea Ratschler.
Ja, ausschließlich die Privatperson. Mhm. Ja. Und das ist ein totales Problem. Das ist, meine Agentin sagt oft, war das jetzt wieder notwendig, weil wir wollen ja eigentlich humoristische Arbeit verkaufen.
So. Interessant.
Okay. Ja. Und es war natürlich schon so, dass durch dieses Geposte, ich habe schon beruflich auf einmal Angebote kriegt. Also zum Beispiel wenn so Tageszeitungen sich melden und sagen, sie wollen jetzt einen Kommentar zur Regierungsbildung, weil sie haben das gelesen, was sie da postet, dann einerseits denke ich mir, ja, das muss man annehmen, weil wie oft kann man schon einen Kommentar in einer Tageszeitung schreiben, das ist ja cool irgendwie. Und andererseits, da sitze ich dann tagelang und bin total verzweifelt, weil ich das nicht kann. Ne? Und also ich bin ja nicht Zeitungs-Meinungsleitartikelschreiber oder so. Und das bereitet mir wirklich.
Ja, aber die erwarten ja gar nichts anderes als das, was du eh schon machst, oder?
Ja, aber der Unterschied zwischen auf meiner privaten Facebook-Seite, wo ein paar tausend Leute mitlesen, was okay ist, aber und dann, aber das wird steht in der Zeitung und das lesen 200.000 Leute, das ist schon ein großer Unterschied. Und dann auch zwischen einen Absatz posten und ein Essay schreiben oder einen Leitartikel schreiben, ist schon auch noch einmal ein Unterschied. Mhm. Und das mache ich dann zwar schon, weil es mir ähnlich wie das, was der Andreas Fuderer irgendwann zu Beginn meiner Kabarettistenlaufbahn zu mir gesagt hat, weil es mir an der Eitelkeit packt oder so. Aber da muss ich dann brauche ich danach 2 Wochen Physiotherapie, weil ich mich so verkrampft habe. Und das, also richtig gern mache ich das nicht.
So. Und du hast jetzt in der Corona-Zeit wieder mehr gepostet.
Ja, weil eben man dauernd zu Hause bleiben muss und wenn man dauernd Homeschooling machen muss und dann brennt irgendwas an gleichzeitig und dann hat man schon seit 2 Wochen keinen Sex mehr gehabt und so weiter und dann wird man nervös und dann muss man sagen, aber so nicht, Herr Bundeskanzler.
Verstehe. So.
Ja, ja, verstehe. Mhm. Ich könnte auf dem Balkon eine rauchen gehen, aber dann komme ich die Stiegen nicht mehr rauf. Mhm. Und dass sie aber auch, wenn ich so viel Zeit mit dem Smartphone verbringe, die Stiegen auch nicht mehr raufkommen, weil man so eine Wirbelsäulenverkrümmung kriegt davon. Und weil das solche Haltungsschäden macht, das ist noch nicht bis zu mir durchgedrungen.
Mhm. Okay. Ja. Ja, das ist dann sicher eine gute Lösung. So. wenn du das Jahr 2020 generell in einem Satz zusammenfassen müsstest, was wäre dieser Satz?
Unglaubliches Glück.
Unglaubliches Glück?
Ja.
Privates Glück?
Ja.
Mhm. Das hat sich zugetragen, weil?
Ich die Liebe gefunden habe und weil ich einen Menschen gefunden habe, mit dem ich gerne den Rest meines Lebens so viel Zeit wie möglich verbringen möchte.
Wow.
Und okay. Weil das sehr cool ist.
Okay.
So. Mhm. Und weil ich das gar nicht für möglich gehalten hätte und so. Weil wir vorher über Aufgaben gesprochen haben, ich habe immer gedacht, ich habe Aufgaben und jetzt habe ich ein Leben.
Wow. Ein neuer Mensch.
So ist es.
Hast du durch Corona irgendwas über dich gelernt?
Oder ja,
durch diese Zeit?
Ja, schon. Ich glaube, was mir sehr geholfen hat in dieser Zeit, ist, dass ich relativ problemlos aufhören kann, jemand zu sein. So. Und ich glaube, dass das mit diesen ganzen Beschränkungen und Einschränkungen, dass das eine gute Eigenschaft ist.
Mhm.
Oder eine gute Lösung ist.
Mhm. So. Und kannst du das benennen, was du aufhörst zu sein?
So alles, was man sich so einbildet, dass man da einen Anspruch drauf hätte oder dass man das darstellt oder dass man dass das etwas ist, was man haben muss oder so, das kann ich alles ziemlich gut loslassen. Und ich bin ganz gut im Dienen, so. Ich finde, Dienerschaft ist was Unterschätztes und wie gesagt, 3 Kinder sind zu versorgen und ich mache das dann wirklich gern und habe überhaupt nicht das Gefühl eines Mangels dabei, sondern ich fühle mich dabei nicht weniger wertvoll, wie wenn ich auf Tournee bin und wenn Vorstellungen gut gelingen oder wenn ich eine Fernsehsendung mache oder so, sondern das ist dann halt gerade und ich bin ganz gut darin, mich einer Situation anzupassen.
Und glaubst du, dass das, was du gerade von dir gesagt hast, gesamtgesellschaftlich auch passiert sein könnte, so vielleicht in einer kleineren Form?
Ich weiß nicht genau. Also man redet immer so über Resilienz, das ist so ein Modewort, das ist so zur Anpassungsfähigkeit und ich finde aber, dass wenn man, also das ist so ein Wort, das so viel vom Tisch wischt. Und ich habe halt das Glück, dass ich keine existenziellen Sorgen hatte durch Corona, dass ich in einer glücklichen Lebenssituation bin, dass ich in einem Teil der Stadt wohne, wo es nicht beengt ist, dass ich nicht irgendwie zu einer Schicht irgendwo hinfahren muss und so. Und ich finde, bei einer gesamtgesellschaftlichen Analyse kann man das alles nicht weglassen und müsste sozusagen überlegen, wie würde jemand über dieses Problem der Anpassungsfähigkeit und der Resilienz sprechen, der eben schon im Einzelhandel arbeitet und 1,5 Stunden zur Arbeit fährt. Also was hätte so jemand über Resilienz zu sagen? Und das kann ich nicht, das kann ich zu schlecht beurteilen, um mir irgendwie eine größere Analyse anzumaßen.
Wie hast du selber dann die Zeit verbracht?
Kochen, Homeschooling, aufräumen, Sachen durchschauen, ja, Internet posten, bisschen lesen, aber weniger als ich gedacht hätte. Überhaupt nicht Arbeit. Also ich war selten so wenig kreativ wie in dem Jahr. Und dann halt zwischendurch, ich meine, was man schon sagen muss, es war ja genug zu tun trotzdem. Ne? Also man musste ja die ganze Zeit so tun, als würde es jeden Moment wieder losgehen. Und dann muss man irgendwie dauernd irgendwelche administrativen Sachen machen, die dann eh im an schwarzen Loch versickern. Sofern das überhaupt möglich ist, kann in einem schwarzen Loch was versickern?
Diese gute Frage, da müsste man mal anfangen, ob ein schwarzes Loch jetzt metaphorisch ist oder ein wirklich physikalisches schwarzes Loch.
Nein, in einem wirklich physikalischen schwarzen Loch.
Ja, versickern, glaube ich, ist ein schwammiger Begriff in dem Zusammenhang, oder? Also es kann. Ich glaube, verschluckt könnte man im weitesten Sinne sagen.
Okay.
Materie kann verschluckt werden von einem schwarzen Loch.
Also die Erfahrung, die ich, wo ich das Gefühl habe, die zu teilen mit vielen anderen, weil du vorher nach so einer größeren Analyse gefragt hast, ist, dass man die Fähigkeit verliert, sich auf was zu freuen, weil man irgendwann sich damit abfindet, dass das meiste eh nicht ist. So. Also dass man quasi.
Ist das bei dir passiert?
Schon, ja.
Ja?
Also schon ein bisschen, dass ich. Also Auftritte werden dann doch nichts und dann freut man sich, dass man mit der Familie essen gehen kann zu Weihnachten und das ist dann doch nicht und dann freut man sich, dass das zu Ostern geht, das ist doch nicht und so und Urlaub und dann ist er doch nicht und so. Und das, ich habe bei mir festgestellt, dass ich sicherheitshalber aufgehört habe, Vorfreude zu empfinden.
Also das heißt eigentlich, im Grunde du hast ein bisschen resigniert dann auch in Bereichen?
Ich glaube schon. Also es ist, vielleicht ist das einfach so ein Selbstschutz gewesen. Resignation. Na, ich probiere es ja trotzdem. Also so richtig Resignation wäre ja, wenn man es dann gar nicht mehr probiert, oder? Also ich tue es ja trotzdem, aber halt freudlos.
Okay.
und ich hoffe, dass sich das wieder ändert natürlich. Und was ich auch festgestellt habe in der Zeit war, dass ich wirklich auf alles verzichten kann. Also, dass ich nichts wirklich brauche, außer gutes Essen.
Wirklich wahr?
Ja.
Könntest du auf Internet zum Beispiel verzichten?
Ja.
Handy und so weiter?
Ja.
Macht da nichts aus?
Naja, also es wäre mit Entzugserscheinungen verbunden, aber es würde mich nicht unglücklicher machen.
Naja.
So, aber eben, wenn das Essen nicht wäre, dann hätte ich echt Schwierigkeiten gehabt. Ich glaube, also viele haben dann irgendwie eben gelesen oder gesungen oder Instrument gelernt oder viel Fernsehen geschaut oder irgendwelche Serien oder sowas. Das habe ich alles überhaupt nicht gemacht. Also ich habe überhaupt nicht Filme geschaut oder sowas in der Zeit, sondern ich habe ganz, ganz, ganz viel gekocht.
Wirklich? War okay. Bist du ein guter Koch?
Ich glaube schon. Also es wird zumindest sagen, dass die Leute, mit denen ich zusammen wohne, die sind aber teilweise so viel kleiner und schwächer als ich, dass ich nicht sicher bin, ob die sich nur nicht trauen zu sagen, dass ihnen nicht schmeckt.
Ach so, du hast da für Leute gekocht.
Ja, genau, für 5 Menschen die allermeiste Zeit. Und ich habe da vielleicht, weil die so Angst vor mir haben, mich habe ich so fast so eine strahlende, prinzenhafte Selbsteinschätzung jetzt von mir als Koch.
Ah ja, okay.
Ja. Aber noch besser als kochen kann ich einkaufen.
Aha.
Ich bin ein wirklich guter Einkäufer, glaube ich.
Wie gehst du an einen Einkäufer ran?
Nie hungrig einkaufen gehen, das wissen, glaube ich, alle. Mhm. Und dann halt nur das kaufen, wo man während dem Einkaufen schon eine Idee hat, was man damit machen könnte. Also nicht irgendwas kaufen, was nicht irgendwas auslöst in einem. Und dann halt mit der Zeit lernt man halt Mengen einzuschätzen. Aber was ich gemeint habe, ist, ich glaube, ich kann schlechte Lebensmittel von guten unterscheiden, und zwar nicht nur am Preis. So, sondern also da liegen dann die Gurken, die bio sind, und daneben liegen die Gurken, die nicht bio sind, und ich kann sehen, ob sich's lohnt, die Bio-Gurken zu kaufen oder nicht.
Okay, hast du einen Blick dafür entwickelt oder ein Gespür?
Ja, beides, glaube ich.
Beides,
ja.
Okay.
Vielleicht ist es aber nur die Einsamkeit, die mir da eine Illusion eingepflanzt hat.
Ja, das,
das hast schwer du schon, zu sagen.
Das hast du schon vermutet.
Nein, das war die, nein, aber ich kenne einerseits von mir, und ich kenne also entfernte Theorien, die sagen, man soll
aufpassen.
Genau, das ist ja, darauf kann man es reduzieren eigentlich. Sind so Gerichte, die was sind so deine, was ist so dein Signature-Menü?
Ich koche sehr, sehr viel Gemüse und versuche es auf eine Art zu machen, dass es aber dann trotzdem reizvoll ist durch ungewöhnliche Kombinationen. Das meine letzte Errungenschaft ist, dass ich draufgekommen bin, dass die ideale Salatmarinade besteht aus einer Maracuja und Traubenkernöl.
Eine Maracuja?
Genau.
Was weil die machst hat, du mit der?
Die hat Säure, also das ist dann quasi der Essig.
Aber presst du die aus, oder wie?
Ich schneide es auf und das eine, ja.
Ach so, und der Saft, der dadurch austritt,
ergibt
den Essig.
Genau. Und, das beste Öl dazu ist Traubenkernöl. Das ist sehr teuer, leider, aber man braucht nicht viel, also ein paar Tropfen reichen eigentlich, und das mischt man mit dem Maracuja zusammen, und dann brauchst du weder Essig noch irgendwas und auch kein Salz oder nichts, sondern
Das klingt doch gut.
Solche Sachen, so für sowas interessieren wir, oder zum Beispiel das Lavendel und Lauch passt fantastisch zusammen.
Lavendel und Lauch.
Genau. Und das zu Fisch zum Beispiel ist super.
Wow. Ja, ich finde es immer gut, wenn man durch so Podcasts da was lernen kann. Ja, wirklich. Genau. Also im Ernst jetzt. Ich frage an dieser Stelle meistens, was die Leute so für Serien geschaut haben in der Krise. Aber ich halte das für mindestens genauso Service. Ja.
Es gibt einen Koch, mit dem ich so ein bisschen befreundet bin, der hat mir gesagt, seine Meinung ist, ein wirklich gutes Gericht besteht aus höchstens 3 Zutaten.
Ah ja.
So. Mhm. Und dem kann ich viel abgewinnen. Also eben zum Beispiel ein Stück Fisch, Lauch und Lavendel und dann halt irgendwie Öl oder so. Das reicht. Und ich bin immer auf der Suche nach solchen Kombinationen.
Okay.
Und ich finde zum Beispiel, dass Zucchini und Dille zusammengehört. Und ich mag gern Kürbis und Apfel in Kombination mit Kurkuma.
Okay.
So. Und was ich auch sehr gern mag, sind Lammkoteletts. Das ist aber nicht schwierig zu machen. Ne?
Lammkoteletts.
Ja.
Das klingt doch super.
Jetzt kriegen wir einen Hunger. Ha?
Ja. Aber wir haben da ein paar Fragen vor uns.
Ja, bitte.
Googlest du dich selber?
Ja.
Einfach um zu schauen, was so los ist.
Mittlerweile immer seltener. Also am Anfang habe ich mich gegoogelt, einfach aus Geilheit,
darüber, dass ich auf Google bin und dass ich aufscheine und das nützt sich ab, der Reiz. Und jetzt schaue ich einfach, was da ist und was da steht, wenn ich mich google. Und also lange Zeit gab es zum Beispiel einen Wikipedia-Artikel, wo einfach nichts gestimmt hat, den irgendwer angelegt hat aufgrund von irgendeiner Bio, die ich irgendwann einmal mit 17 für irgendwas geschrieben habe. Und das hat dann lang gedauert, bis man das korrigiert hat. Und zum Beispiel auf YouTube sind lauter wirklich schlechte Videos von Auftritten von mir. Und das mag ich auch nicht so gern. Und ich achte immer darauf, dass möglichst wenig Aktuelles auf YouTube ist, weil ich dann immer das Gefühl habe, die Leute haben es schon gesehen. Und so, deswegen google ich mich mehr.
Und sorgst du dann tatsächlich dafür, dass das wieder runtergenommen wird?
Ich versuche es zumindest und
das gelingt wirklich
selten.
Ah ja, aber versuchst du wirklich in Kontakt mit denen zu treten, die das hochgeladen haben?
Ja.
Ah, wirklich?
Es ist zum Beispiel ein Auftritt von mir aus der Schweiz online, den versuche ich seit 2 Jahren wegzukriegen, weil ich es so schlecht finde und es ist mir aber noch nicht gelungen.
Ah ja. Wie informierst du dich über das Weltgeschehen?
Indem ich auf Facebook ein paar Leuten folge, beziehungsweise das lese, was die schreiben und die Artikel, die die empfehlen, und indem ich dann Buchempfehlungen folge und das lese und indem ich ein paar ausgewählte Zeitungen lese. So in Österreich lese ich noch den Falter, weil der einfach, wenn man in Wien wohnt, wirklich gut ist. Also es ist echt eine gute Stadtzeitung, finde ich. Und ich lese hin und wieder die Presse und den Lokalteil vom Kurier lese ich sehr gern. Und im Standard dies und jenes, halt vor allem die Website. Und dann lese ich die überblickshaft die Kronenzeitung und andere Boulevardmedien, um einfach zu wissen, was da drin steht. Und dann versuche ich, also lese ich regelmäßig New York Times und das ist es eigentlich im Wesentlichen. Und ich schaue ganz selten, aber doch immer wieder das Interview von der ZIP2 an. Aber immer seltener, weil wir keinen Fernseher in der Wohnung aufgestellt haben, weil wir umgezogen sind und das noch immer nicht gemacht haben. Und das gerät dann so aus dem Blickfeld, findest du nicht, oder? Wenn man nicht einen Fernseher stehen hat, machst du das im Internet Nachrichtensendungen anschauen?
Schon, ja,
ja?
Doch.
Okay. Ja. Nein, ich mache das kaum.
Also ich muss aber dazu sagen, ich habe einfach einen Fernseher aufgestellt.
Okay.
Dadurch ist das jetzt vielleicht nicht ganz so 1:1 repräsentativ, aber ja, ich schaue im Internet.
Ja. Und ich höre das Ö1 Mittagsjournal immer wieder. Und das finde ich sehr super.
Nach wie vor. Ja, das sind viele Zeitungen. Liest du die vor allem online?
Ja. Also ich hab zwei davon habe ich abonniert. Ich möchte jetzt nicht sagen, welche, weil es ist zu viel Werbung schon.
Du kannst sie gern machen, wie du magst.
Ja, also ich habe den Falter abonniert und ich habe ein Presse-Abo und alles andere lese ich online.
Und auf welcher Seite verbringst du die meiste Zeit?
Auf welcher Website? Facebook.
Facebook,
ja?
Ja. Was ist denn so ein Konzert, das dir in Erinnerung ist? Oder gibt es so ein Konzert, wo du sagen könntest, das war das Beste?
Ja, eindeutig. Ich war in Wiesn beim Festival beruflich und das war so ein Rockfestival eigentlich und es sind lauter so Indie-Rock-Bands, nachdenkliche Menschen aus Deutschland aufgetreten, die so schlechte Haltung und so und irgendwie Trainingsjacken waren damals angesagt und also Nachdenklichkeit und bizarrerweise Headliner waren aber Cypress Hill.
Ah ja.
So Hip-Hop, also so, ja, ja. So Latino-Gangster-Rap aus Los Angeles. Und dann war diese ganze Nachdenklichkeit und dann ist dieses nachdenkliche Indie-Publikum dagestanden, sehr skeptisch mit verschränkten Armen, weil jetzt kommt Hip-Hop und das heißt Skepsis. Und dann sind die kommen, Cypress Hill, und innerhalb von 5 Minuten haben alle getanzt. Weil sie einfach weil es musikalisch so grandios war und so überraschend und so offenherzig und jede Sekunde dramaturgisch ausgefeilt. Das war ein fantastisches Erlebnis.
Ja, das klingt wirklich
super. Und ich habe echt viele Konzerte gesehen. Du weißt das, wenn man damals bei FM4 gearbeitet hat, hat das zuerst einmal bedeutet, ein paar Jahre auf Festivals zu fahren und die Leute zu fragen,
zu interviewen.
Wie es ihnen so taugt.
Genau.
Und da waren viele schöne dabei. Also ich habe ein Konzert von Queens of the Stone Age in der Arena in Erinnerung, das glaube ich viele als legendär in Erinnerung haben. Ich habe einmal die Band Kante gesehen in der Szene Wien, das war ziemlich super. Und was noch? Ja, einmal habe ich ein Konzert gesehen, das war irre, das war Metallica auf irgendeinem Flugfeld. Und das hat damit begonnen, dass Maschinengewehrsalven durch die PA abgespielt worden sind und so. Und das Publikum war ganz aus dem Häuschen und ich bin hinter einem Zaun gestanden und habe mir das aus großer Entfernung wie so eine Zirkusvorstellung irgendwie angeschaut und habe mir aber nicht reingetraut, weil die alle so arg ausgeschaut haben. Und was für ein Konzert habe ich noch? Ja, Ostbankurti. Im Europapark in Klagenfurt. Das war überhaupt das erste Konzert, an das ich mich erinnern kann. Da war ich 6 oder 7 Jahre alt, da haben die dort gespielt. Und das war das erste Mal, dass ich so eine Lautstärke erfahren habe. Und also das und die Panzer, die durch Klagenfurt gefahren sind, wo der Jugoslawienkrieg war, und da war ja zeitlang war es nicht sicher, ob das nicht über die Grenze schwappt, und dann haben sie in Klagenfurt so Geschütze aufgestellt, und das war das zweite Mal, dass ich so eine Lautstärke erlebt habe, aber eben Ostbankurti, dass Menschen so laut sein dürfen und dass sie sich das vorher ausgemacht haben, dass sie jetzt diese Lautstärke erzeugen, das war sehr, sehr prägend. Und dieses Raumgreifende, dass man das so weit hört, ne? Und das bis rüber, so ganz auf die andere Seite von so weit man schauen kann, hört man das jetzt. Das war sehr gute Erfahrung.
Okay. Gibt es irgendwelche Filme oder Lieder, die da taugen, aber für die du dich ein bisschen schämst?
Ja. Und die muss ich jetzt aufzählen. Okay, also ich sage ein Lied und eine Band, okay? Das Lied ist Fragile von Sting. Wirklich also das ist in jeder Hinsicht, kennst du das?
Ich glaube nicht, ne?
Es ist in jeder Hinsicht einfach verheerend.
Wirklich?
Aber es berührt mich.
Fragile von Sting.
Ja.
Ich werde das nachher gleich googeln.
Nein, es ist das Erbärmlichste, was du dir nur irgendwie vorstellen kannst. Und wirklich, also prätentiös bis zum Gehtnimmer. Und wirklich so wie du dir vorstellst, jemand, der in einem Seminar war und dann ist er ein sensibler Mann worden oder so, weil er jetzt in einem Seminar war.
Verstehe.
So, dort so. Hören sie sowas vielleicht.
Ah ja.
Und eine Band, an der ich nicht vorbeikomme, obwohl in Was und See, das ist nicht gut, ist Dire Straits.
Ah, okay. Obwohl kann man so eindeutig sagen, dass Dire Straits nicht gut sind? Finde ich nämlich nicht.
Echt?
Nein, ich finde, dass Dire Straits schon interessant sind zumindest.
Wirklich? Ist das nicht auch so, ist das nicht Muckertum gepaart mit Glauben, man hat es komplett kapiert und so?
Ja, nein, ich finde, es gibt Leute, die das hören und die so sind, aber dass man da erst jetzt auf das reduzieren kann, finde ich eigentlich nicht.
Nein.
Ich finde zum Beispiel Brothers in Arms ist wirklich ein Lied, das kann was, finde ich.
Finde ich
And the Chicks for Free.
Ja, und das, also eben, wurscht. Man muss nicht zu genau drüber reden, aber eben auf der einen Seite gibt es Dire Straits, die mich berühren und wo ich mich dafür geniere. Und auf der anderen Seite gibt es Bruce Springsteen, den ich total hoch schätze und der mich aber null berührt.
Wirklich?
Ja.
Aha.
Also das, ich schaffe es nicht, einen Zugang zu ihm zu finden, obwohl ich es echt versuche seit vielen Jahren.
Okay. Na, da passt vielleicht die nächste Frage gut. Gibt es in deiner Vergangenheit irgendwas, was du ändern möchtest, wenn du könntest?
Mmh. Naja, das Risiko dabei wäre, dass dann jetzt auch es ja nicht so wäre, wie es ist. Ne?
Das ist die, da muss man genau
Back
sein.
To the Future,
ja.
Storyline eigentlich. Ja, also es gibt eine Sache, für die ich mich sehr geniere und wo ich das Gefühl habe, das war echt ein Schatz, dass ich da mich so verhalten habe. Ich habe mal einen Freund gehabt, und der ist so abgedriftet in eine politische Richtung, die für mich einfach nicht nachvollziehbar war und wo ich sehr vor den Kopf gestoßen war, dass er da in diese Richtung abgedriftet ist. Und dann habe ich ihn sozusagen nicht mehr losgelöst von diesem Abdriften wahrnehmen können und habe mich dann ihm gegenüber nicht okay verhalten. Und daran denke ich immer wieder oft, und das ist ja unüberbrückbar, und der fühlt sich ja von mir total hintergangen, und das wäre nicht notwendig gewesen, und das bereue ich bis heute sehr, und hätte ich die Möglichkeit, würde ich es gerne anders machen.
Okay. Ist der in der Art rechtes Lager abgedriftet? Okay. Und das sind aber Dinge, die du hast du damals nicht verzeihen können, würdest du aber heute eher den Menschen sein als die politische Einstellung.
Ja.
Es gibt zwei Arten von Menschen, nämlich?
Es gibt zwei Arten von Menschen, nämlich glückliche und unglückliche.
Früher war nicht alles besser, aber
man hat sich noch besser einbilden können, dass irgendwas gut ist.
Die Geschichte von Donald Trump zeigt, dass
mittlerweile Politik und Markenpflege, also Marketing und Politik, mittlerweile so miteinander verschmolzen sind, dass der Rechtsstaat wirklich in Gefahr gerät dadurch.
Die Geschichte des Brexit zeigt, dass
wir in Kontinentaleuropa wenig Ahnung davon haben, was in Großbritannien so abgeht.
Die Europäische Union hat nur eine Zukunft, wenn
sie sich vollkommen neu erfindet und zu einem Projekt wird, das Demokratie will und sich davon verabschiedet, nur Krieg verhindern zu wollen.
Das eigentlich Traurige am Ibiza-Video ist,
dass es, glaube ich, nur schockiert hat, weil die Leute drin so schlecht gekleidet sind und so schlechte Getränke zu sich nehmen und dass der Inhalt eigentlich mehrheitsfähig ist.
Die 90er waren ein cooles Jahrzehnt, weil
das erste Mal war, wie soll man sagen, die 90er waren ein cooles Jahrzehnt, weil Jugendkultur das erste Mal ernst genommen worden ist und dadurch Möglichkeitsräume aufgegangen sind, die vorher einfach noch nicht da waren, und man das Gefühl eines Aufbruchs haben konnte und dadurch eine wirklich lässige Jugend.
Die 90er waren ein doofes Jahrzehnt, weil
das alles natürlich überhaupt nicht gestimmt hat und man danach furchtbar verkatert bis in die Glieder aufgewacht ist in der Realität und gemerkt hat, es ist alles im Arsch in Wirklichkeit.
Wenn du die irgendwann in der Vergangenheit für 30 Sekunden anrufen könntest, was würdest du für einen Zeitpunkt nehmen und was würdest du sagen?
Ich würde Es gibt ganz viele Zeitpunkte, wo ich mich anrufen würde und mir sagen, hey, genieße es einfach. Und es gibt so einen Zeitpunkt, ich erinnere mich, dass ich war in der Bühnenspielgruppe in der Schule und wir haben das fliegende Klassenzimmer aufgeführt und das war eine wunderbare Angelegenheit, sich das auszudenken und ich habe den Nichtraucher gespielt und war so aufgeregt vor der Aufführung, dass ich nach der Aufführung extrem hohes Fieber gehabt habe und halt, das war die totale Überforderung für mich, das alles zu machen und es war mir so wichtig und so entscheidend und ich habe das Gefühl gehabt, jetzt entscheidet sich mein ganzes Leben und ich werde nicht nur in den Augen meiner Eltern, sondern vor der ganzen Welt jetzt erstmals überhaupt bemerkt werden und da würde ich mich ganz gern vorher anrufen und mich mit mir unterhalten und mir sagen, du, die kennen dich alle schon und die mögen dich alle gern und das ist jetzt ein Abend und dann gibt's wieder einen.
Glaubst du, dass die Welt in 5 Jahren ein besserer Ort ist oder ein schlechterer?
Also ich versuche sehr, ein Optimist zu sein und das ist gar nicht so leicht momentan. Aber was mir momentan den meisten Anlass zum Optimismus gibt, ist, dass so ein hohes Bewusstsein mittlerweile da ist dafür, was die Probleme sind. Und dieses Bewusstsein ist so breit, also das, so viele Leute haben das, dass ich mir denke, es müsste doch gelingen, das so weit zu bündeln, dass daraus auch Konsequenzen gezogen werden können. Insofern bin ich der Meinung, sie wird wahrscheinlich ein besserer Ort sein.
Wenn du jetzt deine Memoiren schreiben würdest, wie würde das Buch heißen?
Die Ruhe selbst.
Hosea, dann sage ich vielen Dank für deinen Besuch in der Pension Schöller.
Ja, danke.
Und wir kommen noch zu unserer abschließenden Rubrik, dem
Pension Schöller Frühstücksbuffet.
Kaffee oder Tee?
Tee.
Sojamilch oder normale Milch?
Normale Milch.
Müsli oder Eierspeis?
Eierspeis.
Comedy oder Kabarett?
Beides.
Komödie oder Tragödie?
Komödie.
Facebook oder Instagram?
Facebook.
Spazieren oder Laufen?
Spazieren.
New York oder Los Angeles?
New York.
Kärntnerstraße oder Parndorf?
Ich war noch nie in Parndorf, insofern wahrscheinlich Parndorf als Sehnsuchtsort.
Halloween oder Weltspartag?
Weltspartag.
Elektrische Zahnbürste oder normale?
Elektrische ist angeblich gesünder, aber ich habe es noch nie geschafft, mir eine anzuschaffen, weil es so viele verschiedene gibt und ich bin dann immer so überfordert, wenn es so viele verschiedene gibt. Also deswegen noch immer normale.
Okay. Früher Vogel oder Nachteule?
Früher Vogel.
Party oder Zaumsetzen?
Zaumsetzen.
Donaukanal oder Augarten?
Früher Donaukanal, jetzt Augarten.
Walzer oder Shaken?
Ich habe mehr geshaked als Walzer getanzt in meinem Leben. Ich spüre aber eine Walzerphase in mir aufkeimen.
Mhm. Mozart oder Beethoven?
Mozart.
Kafka oder Bernhard?
Kafka.
Charlie Chaplin oder Buster Keaton?
Man, es wäre jetzt irgendwie raffinierter zu sagen Buster Keaton, aber das ist schon der Wahnsinn, was der Charlie Chaplin allein, was der für Figur war und was das alles für Implikationen noch hat. Insofern Charlie Chaplin, und ich finde die Filme teilweise richtig, richtig gut von ihm. Und schaue sie mit großem Vergnügen. Insofern Charlie Chaplin, bitte.
South Park oder Simpsons?
Simpsons.
Ronaldo oder Messi?
Also Messi ist schon der beeindruckendere Fußballer technisch, aber der Ronaldo ist halt einfach aufgrund seiner überbordenden Durchschlagskraft und seines ungebremsten Selbstbewusstseins einfach ein wahnsinniges Ereignis und gut zum Anschauen.
Italien oder Griechenland?
Früher sehr viel Griechenland, weil billig und romantisch. Mittlerweile lieber Italien, weil näher und irgendwie sanfter.
Campingbus oder Hotel?
Hotel.
Berge oder Meer?
Zuerst Berge, dann Meer.
Übergangsjacke oder frieren?
Na, so lang im Wintermantel schwitzen, bis man die Sommerjacke anziehen kann.
Haube oder Frisur?
Haube.
Alles der Reihe nach oder Getscher?
Geht schon.
Servus, Baba oder auf Wiedersehen.
Servus.
Pension Schöller. Alle Infos auf rudischöller.at/podcast.